In den letzten Tagen gab es ja heftige Proteste in Burundi gegen die angestrebte dritte Amtszeit des Präsidenten Nkurunziza. Der ist ja nach dem Bürgerkrieg an die Macht gekommen, der schon 12 Jahre gedauert hatte damals. Jetzt gibt es wieder Unruhen. Ist das Zufall oder kommt da irgendwas nicht zur Ruhe in diesem Land?
Also es ist weder Zufall, noch haben wir im Moment eine Situation, die mit dem Bürgerkrieg von 1993 bis 2005, 2006 vergleichbar ist. Also natürlich ist es im Moment ein Machtkampf, weil Nkurunziza sich eben mit illegalen und verfassungswidrigen Mitteln an der Macht zu halten versucht. Also dahinter steckt erstmal sein Plan, sich einfach auf Teufel komm raus an der Macht zu halten. Also es ist deswegen gesetzes- bzw. verfassungswidrig, weil die Verfassung klipp und klar vorschreibt, 2 Amtszeiten für den Präsidenten, nicht mehr. Die Verfassung wiederum beruht auf den Abkommen von Arusha. Arusha ist eine Stadt in Tansania, im Nachbarland. Dieses Abkommen besiegelte das Ende des Bürgerkriegs. Das Abkommen datiert von 2005. Der Bürgerkrieg ging 2006 zu Ende, auch wenn es 2008 nochmal ein Aufflammen von bewaffneten Auseinandersetzungen, bewaffneten Kämpfen gab. Und dieser Verfassungstext sieht eben vor, dass kein Präsident länger als 2 Amtszeiten oder 10 Jahre, also 2 5-jährige Amtszeiten, amtieren darf. Nkurunziza sagt, das erste Mandat zählt nicht, weil das erste Mal ist er ja nicht durch das Wahlvolk ins Amt gebracht worden, sondern durch das provisorische Parlament. Das ging auch gar nicht anders, weil das Land war im Krieg 2005, da konnte man keine Wahl organisieren. Das Land war im Krieg und da waren Barrikaden und Straßensperren, die das Land durchzogen. Und 2010 hat er sich vom Wahlvolk bestätigen lassen, übrigens ohne Gegenkandidaten, weil die Opposition sagte, die Bedingungen für die freie, faire, geheime und unmanipulierte Wahl sind nicht gewährleistet und die Opposition hat ihre Kandidaten zurückgezogen. Das heißt, er ist vor diesem Hintergrund auf diese Weise ohne Gegenkandidat.
Da könnte er ja dann auch beim nächsten Mal dann auch vielleicht sagen, ja, das zählt ja auch nicht, weil da war ja keine richtige Wahl.
Es ist ja damit zu rechnen, dass er sich möglicherweise auch mit dem dritten Mandat nicht zufrieden gibt. So alt ist der Knabe noch nicht, Nkurunziza ist 51. Kurz zur Person, Pierre Nkurunziza ist ein evangelikaler Prediger. Er war früher selber als Prediger tätig, er ist als sogenannter Newborn Christian, also ein im Erwachsenenleben zum Christentum konvertierter Fanatiker. In einem Land, das überwiegend katholisch ist, aber er ist evangelikal, er ist auch ein früherer Sportler, unter anderem Fußballer, und benutzt das natürlich, also sowohl sein Predigertum als auch seine Sportaffinität, um sozusagen sich volksnah zu geben. Das ist auch jemand, der sich mitunter der Bevölkerung mischt und zur Spitzhacke greift, um ein paar Pflanzen sozusagen in die Erde einzugraben, um zu sagen, ich lebe wie die, oder ich mache es wie die Bauern. Aber es ist natürlich gleichzeitig jemand, der und dessen Umgebung sich in den letzten 10 Jahren hemmungslos bereichert haben. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Bis vor 10 Jahren besaß der Staat Burundi in Frankreich, was ja für das französischsprachige Afrika nicht strategisch nicht unbedeutendes Land ist, ein großes Botschaftsgebäude, Saint-Cloud, das ist ein Nobelvorort von Paris und große Räumlichkeiten im 16. großbürgerlichen Bezirk von Paris. Das wurde alles verkauft zugunsten von kleinen Räumlichkeiten, das sind kleine Büroräumlichkeiten, die kleiner sein dürften als die von Radio Dreieckland. Und die Botschaft ist inzwischen so arm, ich war mit mehreren Leuten 2009 in Burundi längere Zeit unterwegs und mehrere Leute von unserer Gruppe bekamen keinen Visumstempel, weil die Botschaft um die Jahresmitte im Sommer 2009 keine Tinte mehr hatte. Und die haben gesagt, wir geben euch einen Fresszettel, der unterschrieben ist vom Botschaftsrat und damit muss es gut sein, weil wir können uns keine Tinte mehr bezahlen. Das ist nicht dem geschuldet, dass der Staat so arm wäre. Also Burundi gehört zu den ärmeren Ländern, zu den ärmsten Ländern der Erde. Aber jeder Staat kann sich noch Tinte in der Botschaft leisten, sondern es hat damit zu tun, dass alles, was nicht nied- und nagelfest ist, gestohlen wurde. Also der Verkaufserlös kam natürlich auch nicht dem armen Staat Burundi zugute. Stattdessen wurden und werden Konten eröffnet in Singapur, in Dubai, sicherlich auch in Europa, in der Schweiz und oder in Frankreich. Das heißt, es ist ein kleptokratisches Regime, ein kleptomanisches und kleptokratisches Regime, also Kleptokratie für Diebesherrschaft. Wie gesagt, Nkurunziza hat neben dem Hunger an materiellen Gütern, den er mit seiner Umgebung teilt, eben auch einen nach wie vor ungestillten Machthunger. Er ist auch noch jung genug, um sich für länger an der Macht einzurichten. Damit sind sie nicht allein. Das ist in Afrika, im französischsprachigen Afrika im Moment der große Trend. Mehrere Präsidenten haben es versucht. Einer ist daran gescheitert, Blaise Compaoré, der auch an der Verfassung rumfummeln wollte. rumfuhrwerken wollte und daraufhin im Oktober 2014 durch die Straße gestürzt wurde. Wir hatten bei Radio Dreieckland auch darüber diskutiert. Was jetzt passiert in Burundi ist natürlich, dass es politisch motivierte Proteste gibt. Das ist also noch nicht ein Wiederaufflammen des Bürgerkriegs, weil der Bürgerkrieg war eine ethnisierte Auseinandersetzung. Ich sage gleich was Näheres dazu. Die Gefahr ist, dass das eine in das andere umkippt. Also Nkurunziza verfügt über eine Regierungspartei, die selber zuvor eine bewaffnete Formation war. Also die Regierungspartei ist CNDD-FDD, also Nationalkomitee oder Nationaler Rat für die Verteidigung der Demokratie, Bindestrich Kräfte für die Verteidigung der Demokratie. Das war eine Miliz, die 1994 mitten im Bürgerkrieg entstanden ist. Eine Miliz, die zur politischen Partei umgeformt wurde. Diese Miliz verfügt über eine sogenannte Jugendliga. Und diese Jugendliga ist eine Miliz, die auch bewaffnet tätig ist, die zum Beispiel aller Wahrscheinlichkeit nach im Januar dieses Jahres in Cibitoke, das ist im Westen von Burundi, in der Nähe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, ein Massaker angerichtet hat. Es wurden 47 Namen von Getöteten aufgelistet durch unabhängige zivilgesellschaftliche Menschenrechtsorganisationen. Also was passierte in Cibitoke war, dass eine Miliz von Hutu-Extremisten, also ethnischen Extremisten, die 1994 in Ruanda, wo der Völkermord stattfand, gemordet hatten, die nach wie vor im Ostkongo aktiv sind, im Osten der Demokratischen Republik Kongo, die war eingedrungen, aber die Milizen, die der burundischen Regierung nahestehen, die in jüngerer Zeit aufgebaut wurden oder in jüngerer Zeit wieder bewaffnet wurden, die funktionieren auch auf einer ethnischen Basis, also auch auf der Basis von Hutu-Rassismus, Hutu-Nationalismus. Und diese Stadt wurde in die Zangen genommen, also durch die eigentlich ursprünglich aus Ruanda stammenden und nach dem Völkermord geflohenen Hutu-Extremisten und durch die einheimischen burundischen Milizen. Und wie gesagt, es wurden ca. 50 Menschen getötet. Also die große Gefahr ist, auch vor dem Hintergrund, dass es ethnischen Hassdiskurs auf bestimmten Radiosendern gibt und die Radiosender, die nicht funktionieren, wie das Regime es will, wurden abgeschaltet. Die drei Privatradiosender, darunter das populärste Radio im Land überhaupt, Bonisha FM, die wurden abgeschaltet vergangene Woche und es laufen nur noch regierungsnahe Sender und der größte regierungsnahe Sender heißt FEMA und auf diesen Sendern läuft Hasspropaganda gegen Tutsi, so wie es sie in ruandischen Rundfunksendern vor dem Völkermord gab. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass ein Völkermord vor der Tür steht. Man kann aber leider nicht ausschließen, dass es tatsächlich zu ethnisierenden Zuspitzungen und Eskalation kommt, wie es in den 90er Jahren im Bürgerkrieg der Fall war.
Wie sind das Zahlenverhältnisse der beiden Gruppen, Tutsi und Hutu?
Ähnlich wie in Ruanda, ca. 15% sind Tutsi und ca. knapp 85% sind Hutu. Dazu kommt 1% für die Twa, T-W-A, das sind Pygmäen. Kleinwüchsige Einwohner, die historisch früher da waren. Das ist ähnlich wie in Ruanda, aber die Fronten sind nicht genau dieselben. Also zunächst muss man sagen, das sind keine Ethnien, das sind keine Sprachgruppen, die sprechen dieselbe Sprache. Die Kultur und die Sprache sind identisch. Die Besonderheit von Ruanda und Burundi ist, als diese beiden Länder, die damals als geografische Einheit behandelt wurden, kolonisiert wurden. Erst vom Deutschen Reich, als Ruanda-Urundi, ohne B noch damals, und später von Belgien, nachdem Deutschland seine Kolonien verlor nach dem Ersten Weltkrieg, als diese Länder kolonisiert wurden durch Deutsche und dann durch Belgier, kamen die Kolonialherren, kolonialen Entdecker und ihre Wissenschaftler im Gefolge und glaubten da zwei unterschiedliche, Anführungszeichen auf, Rassen, Anführungszeichen zu entdecken. Das ist Unfug, weil, also abgesehen davon, dass es keine Rassen gibt, aber es gibt natürlich Bevölkerungs- und Sprachgruppen in afrikanischen Ländern, nur im Fall Ruandas und Burundis handelt es sich um soziale Gruppen in einem Feudalsystem, in einem feudalen Kastensystem, wobei die Grenzen zwischen den beiden Gruppen durchlässig waren. Also die Tutsi waren im Prinzip die Viehbesitzer waren, die ab einer bestimmten Viehzahl aufwärts und die bestimmte aristokratische und bestimmte militärische Funktionen innehatten. Aber die Grenzen waren durchlässig, also nicht wie im indischen Kastensystem, wo sie undurchlässig sind. Das war aber eine Art feudales Kastensystem. Aber das anders funktionierte als das indische Kastensystem. Dadurch aber, dass vermeintliche Rasseneigenschaften beschrieben wurden, die in Wirklichkeit soziale Funktionen waren, und dadurch, dass gesagt wurde, sozusagen die Hutu, das ist die dumpfe Masse, das sind die dummen Bauerntrottel und die breite Masse des Volkes. Und die Tutsi sind einerseits aus Sicht der Kolonialherren gefährlich, weil intelligent, aber andererseits sind sie eben intelligent, großgewachsen, wohlhabend. Da wurde sozusagen etwas, was soziale Funktionstrennung war, rassifiziert. Und das hat Spuren hinterlassen, weil natürlich soziale Auseinandersetzung dadurch rassifiziert oder ethnisch aufgeladen wurden. Und das hat mit dazu beigetragen, dass es zum Völkermord in Ruanda kommen konnte, weil es ein bisschen vergleichbar mit dem europäischen Antisemitismus, aber wieder auf anderer historischer Grundlage, weil eben sozusagen die soziale Wut, auf die sich bereichern, auf diese Weise sozusagen in Rassenideologie umgebogen wurde. Das ist sozusagen die Saat, die aufgegangen ist, die langfristig gesät worden ist. In Burundi verliefen und verlaufen die Fronten insofern anders als in Ruanda, schon kurz vor und kurz nach der Unabhängigkeit. Also beide Länder wurden am 1. Juli 1962 unabhängig von Belgien und wurden dann in die französischsprachige Einflusssphäre in Frankreich eingegliedert, weil Belgien hatte nicht die Mittel, seinen Status als Kolonialmacht oder Neokolonialmacht aufrechtzuerhalten, und Frankreich hat es dann weitgehend übernommen. Aber beide Länder wurden gleichzeitig unabhängig. In Ruanda wurde die alte politische Tutsi-Elite schon vor der Unabhängigkeit entmachtet. Es gab die sogenannte Hutu-Revolution, die als soziale Revolution beschrieben war, die aber eine ethnisierende Bewegung war, die also auch schon früh 1959, drei Jahre vor der Unabhängigkeit zum ersten Mal, Tutsi, egal welcher sozialen Zugehörigkeit, massakriert hat. Als Tutsi, als Bevölkerungsgruppe. Und die Zugehörigkeit war auch auf den Ausweispapieren vermerkt, bis zum Völkermord. Und in Burundi verlief es so insofern anders, als die Tutsi zwar in Ruanda schon seit der Unabhängigkeit und davor eine diskriminierte Gruppe waren, deren Macht, die davor da war, die gesellschaftliche Macht, gebrochen war. In Burundi dagegen behielt diese Gruppe Großteile der Macht. Zum Beispiel die militärische Elite bestand aus Tutsi in Burundi. 1993 wurde zum ersten Mal ein Präsident aus den Reihen der Hutu-Mehrheitsbevölkerung gewählt, Melchior Ndadaye, also Melchior wie Melchior geschrieben auf Deutsch, und der wurde nach 3 Monaten im Amt ermordet durch Leute aus der alten Elite. Und das hat dann sozusagen die Explosion in Gang gebracht. Es hat auch sicherlich zur Explosion in Ruanda beigetragen, weil es war 3/4 Jahre vor dem Völkermord in Ruanda, wo die Hutu gesagt haben, die Tutsi lassen uns nie zu Zuge kommen und jetzt müssen wir sie sozusagen präventiv alle ausschalten. Und daraus folgten dann gegenseitige Massaker. Also in Burundi waren es tatsächlich wechselseitige Massaker. Es gab Leute, die ermordet wurden, weil sie Tutsi waren, in größerer Zahl. Es gab aber auch Leute, die ermordet wurden, weil sie Hutu waren. Und das dauerte 12 Jahre. Allerdings kann man von einem schleichenden Völkermord sprechen. Also es gab auch 300.000 Tote, aber über einen Zeitraum von 12 Jahren. Fast 13 Jahren. In Ruanda war das 1 Million Tote auf einen Schlag in 100 Tagen, in 3 Monaten. Und die Gefahr ist eben, also man weiß nicht genau, was passieren wird, aber die große Gefahr ist eben, dass wieder Öl in dieses Feuer gegossen wird. Die kleine Hoffnung, also unabhängig davon, dass man natürlich auf den politischen Protest, den nicht ethnisierten, sondern den rein politischen Protest, die Hoffnung setzen muss und auch auf den internationalen Druck, um diesen Präsidenten aufzuhalten, was versucht wird. Also die EU wie die USA kritisieren die Maßnahme dieses Präsidenten, dass er seine dritte Amtszeit um jeden Preis durchsetzen will. Die katholische Kirche im Land hat das scharf kritisiert, schon seit März. Also es hat ein paar Monate angedeutet, dass er diese Kandidatur zur dritten Amtszeit ankündigen wird. Die offizielle Ankündigung kam am 25. April. Am letzten Samstag im April. Und seitdem laufen eben die Proteste. Wir sind jetzt bei 10 Toten. 4 sind gestern getötet worden, am Montag, den 4. Mai. Und in der Vorwoche sind 8 Leute getötet worden bei Protesten. Und 6 Leute in der Vorwoche durch Schusswaffeneinsatz, durch Polizei wie auch durch regierungsnahe Milizen. Aber die große Hoffnung ist also einmal, dass der rein politische, nicht ethnisierte Protest weitergeht und der internationale Druck. Die andere Hoffnung beruht ein bisschen darauf, dass sich die ethnische Karte etwas abgenutzt hat, weil Nkurunziza kam ja als Hoffnungsträger der Hutu-Bevölkerung, er hat diese ethnische Karte gespielt. Aber die Mehrheitsbevölkerung, die Hutu sind in der Mehrheit, die sind enttäuscht. Also die wollen auch von ihm zum Gutteil nichts mehr wissen. Er hat noch eine gewisse soziale Basis. Es gibt auf dem Land Bevölkerung, die von Nahrungsmittelhilfe abhängig ist, und wenn es halt politisch ihm zu Pass kommt, dann verteilt er die Nahrungsmittel. Aber ja, seine Machtbasis ist erodiert. Das heißt, die Hoffnung ist vielleicht noch ein bisschen, dass sich viele Hutu nicht in dem Hutu-Präsidenten wiedererkennen, weil der halt 10 Jahre lang an der Macht war und das Land bestohlen hat, und dass das nicht in die ethnisierende Richtung geht. Aber wie gesagt, es gibt auch die Kräfte, die das versuchen und halt sagen, die Hutu müssen sich verteidigen und deswegen müssen sie jetzt die Reihen schließen.